Wenn ich nicht anschalte, kann nichts rauskommen. Also ihr seht den Hannes gerade weglaufen, der geht jetzt die Leiter holen. Wer auf die Rooftops gehen will und unseren Herrn proclaimen, der darf mit ihm kommen. Nein, er geht zum Teenager-Bibel lesen. Aber ich habe nur gedacht, das wäre doch auch mal eine Aktion für heute Nachmittag, oder? Wir holen die große Leiter raus, stellen uns oben aufs Dach. Das ist recht flach, da kann man gut laufen. Also keine Angst. Und loben und preisen unseren Herrn und proklamieren, wie groß er ist. Ja? Also spannend. Wir schaffen es ja kaum, uns hier aufzustehen, aber aufs Dach zu stellen. Also, ich stehe ja gerne am Dach, das ist nicht das Problem, aber dann bin ich doch wieder zu feige, den Herrn zu proklamieren. So, schön, dass ihr da seid. Gebet, ich kann das schon alleine. Ich fand es so schön, dass man endlich wieder das Gefühl hat, nicht alleine zu singen. Das muss ich euch mal, das wollte ich letzte Woche schon sagen, aber ich habe so langsam das Gefühl, man traut sich wieder ordentlich singen und ich freue mich, wenn ihr noch kräftiger mitsingt. Nein, das ist wirklich so, da sitzen wir in der ersten Reihe, meistens ist ja dann erstmal ein bisschen Abstand, heute mal nicht, freundlicherweise. Und dann hört man nicht sofort, was ihr ganz da hinten singt. Also immer schön laut mitsingen, weil es macht was, wenn wir zusammen Gott loben und preisen. Ich kann das schon alleine, den Spruch hat jeder gehört, der irgendwie mal Kinder hatte oder der seine Neffen und Nichten öfter getroffen hat, bin ich mir sehr, sehr sicher. Weil das gehört irgendwie dazu, zu den Entwicklungsphasen. Irgendwann fängt es an, ich kann das schon alleine Schuhe binden und du denkst dir, wir müssen in 2 Minuten weg. Ja? Weil es ewig dauert. Aber es gehört dazu, wenn Kinder groß werden, dass sie Dinge allein erledigen und Stück für Stück reinwachsen, auf eigenen Füßen stehen. Obwohl, ich kann das aus Erfahrung sagen, es wird nie wieder so bequem wie im Hotel Mama. Es ist schon praktisch, wenn da jemand sich kümmert und mitmacht und hilft. Und eigentlich war man ja dumm, dass man Schulbinden selber gelernt hat. Es wäre viel praktisch, wenn es immer einer macht. Und trotzdem gehört es dazu, nicht nur im Leben, sondern auch im Glauben, Dinge selber zu machen. Alleine beten zu können, nicht immer jemanden zu brauchen, der für einen betet. Schritte mit Gott zu gehen, Bibel lesen, ja, auch alleine einen Rhythmus zu finden, der mir gut tut. Hören auf Gott, oh, ganz spannendes, herausforderndes Thema für mich, bin immer noch am Üben. Kannst du dich an deine ersten Schritte im Glauben noch erinnern? Wie manches, also ich kann mich da an 1, 2 Szenen erinnern, wie herausfordernd es war für mich, laut zu beten, wenn andere im Raum sind. Also da kann ich mich bis heute noch daran erinnern, wie herausfordernd das war. Glaube muss auf eigenen Füßen stehen. Das habe ich euch am Anfang mal mitgebracht. 1. Korinther 3 schreibt Paulus, liebe Schwestern und Brüder, ich konnte allerdings zu euch nicht wie zu Menschen reden, die sich vom Geist Gottes leiden lassen und im Glauben erwachsen sind. Ihr wart noch wie kleine Kinder, die an eigenen Wünschen folgen. Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn die hättet ihr gar nicht vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht. Ich hoffe, dass Paulus dasselbe nicht zu uns sagen würde. Ich hoffe es immer sehr. Ob es so ist, das müsst ihr selber mitbeurteilen. Wir müssen erwachsen werden in unserer Beziehung zu Gott und wir müssen Dinge allein hinkriegen. Aber, das ist die andere Seite der Medaille, müssen wir alles allein hinkriegen? Die Sonja hat dieses Wortspiel gemeinsam, einsam vorhin schon so ein bisschen aufgeschlüsselt und aufgedeckt. In unserer individualistischen Gesellschaft, jetzt aber, werden wir immer mehr drauf getrimmt, dreh dich um dich und kümmere dich um dich selber. Aber ist das Gelbe vom Ei in Reinform? Also auf der einen Seite, klar, müssen wir Dinge selber hinkriegen. Und auf der anderen will ich uns deutlich sagen, man kann auch wieder vom Pferd fallen, man muss nicht alles allein machen. Also, weißt du, wenn du 2 linke Hände hast und keinen Nagel gerade in die Wand kriegst, dann frag doch jemand. Es ist okay. Vielleicht hilft er dir dafür bei deiner Steuererklärung oder sie. Ja, also wir haben unterschiedliche Gaben, klar. Und wir müssen, ich habe ja letzte Woche über den Missionsbefehl gepredigt, wir müssen den auch nicht alleine umsetzen. Gott sei Dank, ja. Er hat uns in eine Gruppe gestellt. Wir können zusammen was machen und auch Gebet, um das soll es heute gehen. Gebet ist eine Sache, klar, muss ist immer ein blödes Wort, aber ja, muss ich meine Beziehung mit Gott pflegen, genauso wie ich jede Beziehung pflegen muss, die ich habe, auch alleine. Aber muss ich es immer alleine machen? Kann ich es nicht genießen, mich daran erfreuen, dass ich auch ein Kaffeekränzchen mit Gott veranstalten darf, wo nicht nur ich am Tisch sitze, wo andere mit am Tisch sitzen und wir gemeinsam beten. Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Ja, das ist so eine gigantische Verheißung. Die gilt ja nicht nur fürs Gebet, die gilt Gott sei Dank auch für diesen Gottesdienst und viele, viele andere Veranstaltungen, wo wir als Christen einfach zusammenkommen. Das ist ein Geschenk, aber auch eine Zusage. Da, wo du dich nicht nur allein vor mir kniest, stehst oder was auch immer, da will ich genau hinhören. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja so ein Mensch, Disziplin wäre noch ein ausbaufähiges Feld bei mir, sozusagen. Also ich bin nicht undiszipliniert, aber ich weiß ganz genau, wenn ich mit jemandem was ausmache, ist die Wahrscheinlichkeit um ein x-faches höher, also Faktor 200 oder sowas, wie wenn ich es nur mit mir ausmache. Also weil ich mit jemandem ausgemacht habe, was ich bis nächste Woche in der Bibel lese, werde ich es am Freitag auch geschafft haben, bin mir sehr sicher. Wenn ich das nicht ausgemacht hätte, wäre jede zweite Woche was dazwischen gekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich mit jemandem ausmache, dass ich mich zum Joggen gehen treffen will, dann bin ich ziemlich sicher da, auch wenn ich keinen Bock auf Joggen habe. Wenn ich alleine mit mir ausmache, joggen zu gehen, ist das echt schwierig. Allein beten ist herausfordernd. Und darum will ich uns heute nochmal vor Augen malen, was für ein Gewinn es sein kann, zusammen zu beten. Obwohl allein beten natürlich wichtig, genial und gut ist und ein Geschenk. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Manche wird sagen, kenne ich. Andere werden sagen, echt, steht die in der Bibel. 2. Mose 17. Ist nicht so die bekannteste, kommt aber Gebet als zentrales Element vor. Und es zeigt uns nochmal die Macht von Gebet, gemeinsam dran zu bleiben. Meine Bibel hat darüber geschrieben, der Kampf gegen die Amalekiter. Als die Israeliten bei Rephidim lagerten, rückten die Amalekiter an, um Israel anzugreifen. Mose befahl Josua, wähle kampferprobte Männer aus und zieh mit ihnen in die Schlacht gegen die Amalekiter. Ich selbst werde mich morgen auf den Hügel stellen, den Stab Gottes in der Hand. Josua gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf, wie Mose es befohlen hatte. Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Mit der Zeit wurden Mose die Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. So konnte Josua das Heer der Amalekiter in der Schlacht besiegen. Danach sagte der Herr zu Mose, schreib zur Erinnerung in einem Buch nieder, was heute geschehen ist, und präge Josua die Worte ein. Was für eine Story, ja? Die wirklich deutlich macht, was den Unterschied macht, ob Gott handelt oder nicht handelt. Vielleicht kurz, was war damals los? In welcher Situation befinden wir uns? Wer es sich nicht gut in der Bibel auskennt, erster Teil der Bibel, also die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Recht am Anfang, da sind die mal nach Ägypten gezogen, obwohl die vorher schon im Land Israel waren. Und nach einigen hundert Jahren wollten sie wieder zurück und Gott hat sich darum gekümmert, dass sie zurückkommen. Da mittendrin findet diese Geschichte statt. Da mussten sie auch durch die Wüste ziehen, also durch ein Gebiet, das nicht so sandig war, wie wir sofort denken bei Wüste, aber Steinwüste im Regelfall da unten bei Israel, zwischen Ägypten und Israel. Und sie mussten ein paar Umwege machen, andere Geschichte. Es ist ein bisschen im Kreis gelaufen, weil sie sich nicht immer gut zu Gott gehalten haben, sondern auch mal gegen ihn rebelliert. So viel vielleicht vorneweg. Also auf dieser Wüstenwanderung waren sie gerade unterwegs. Und bei Wüste denken wir ja auch sehr unbewohnt, aber das stimmt nicht immer. Also in diesen Wüstengegenden haben verschiedene Stämme, Nomadenstämme und andere gewohnt und gelebt, unter anderem besagte Amalekiter. Und ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn da ein fremdes Volk mit Pack und Sack anrückt. Und nein, wir reden nicht über kuschelige 100 Leute, wie so bei uns, sondern so grob 1 Million Menschen. Das ist schon eher so eine ausgewachsene Völkerwanderung wie ein kleiner Umzug. Wenn die bei euch an der Haustür vorbeikommen, ich weiß nicht, was ihr sagen würdet. Juhu, schön, dass ihr da seid. Wir haben zu essen und zu trinken, kommt rein. Oder bleibt lieber weg, wir wollen hinterher auch noch was zu essen haben. Gibt ja gar nicht so viel in dieser Gegend. Also das muss man sich immer mal ganz kurz vor Augen malen, um zu verstehen, dass die Amalekiter, ich glaube, berechtigt Schiss hatten, was kommen wird. und so ein bisschen Angst und die nicht so mit freudigen Armen empfangen haben. Also was hättet ihr gemacht in dem Moment? Also einmal die Kita, okay. Wir hätten wahrscheinlich auch die Waffen ausgepackt, gesagt, weg mit den Israeliten. Aber was hättet ihr als Mose gemacht? Das haben wir hier oben gesehen. Er wusste, wir werden angegriffen. Was mache ich? Also ich hätte auch das Heer ausgepackt. Aber ich hätte mir gedacht, also wenn ich nicht vorne dran stehe, denkt ja jeder, ich bin feige. Also hätte ich mich vorne hingestellt und wäre mit denen losgezogen. Hätte natürlich erwartet, dass Gott handelt und betet. Aber ist euch aufgefallen, was Mose macht? Ist euch aufgefallen, was Mose macht? Vers 9, kannst du ihn nochmal einblenden? Dankeschön. Vers 9. Ich selbst werde mich morgen auf den Hügel stellen und den Stab Gottes in der Hand. Ist ja nett, du willst zuschauen, Mose, könnten wir jetzt erstmal denken. Aber nein, für die Israeliten war total klar, Mose geht beten. Ja, er ist nicht der Feigling, der sich in die letzte Reihe stellt und sagt, macht ihr mal, wie so mancher König dann in der Geschichte nach ihm. Das wäre unsere menschliche Interpretation, sondern Mose wusste, es gibt Dinge, die sind wichtiger, wie dass ich in vorderster Reihe stehe. Da gibt es andere, die können das viel besser, Josua. Es gibt was viel, viel wichtiger ist. Und es kommt auch nicht darauf an, was die da unten in der Ebene machen werden, sondern auf mein Gespräch, mein Gebet mit Gott. Und weil es das Wichtigste ist, sagt er auch nicht, hier, ihr zwei, ihr geht beten, ich kümmere mich um den Rest. Also so, ich frage mich, warum ich noch hier stehe, gell? Eigentlich müsste ich sagen, kann einer von euch weiter predigen? Ich müsste da hoch beten. Das ist das Wichtigste. Chefsache. Weil Gott handeln muss. Weißt du, ich kann euch hier 10, 20, 30, ich schaffe es auch eine Stunde, euch zuzureden. Aber ob was in eurem Hirn und eurem Herzen sich ändern wird, das liegt zum Schluss nicht an meinen Worten. Das liegt an Gott, der es entweder schafft, was in euer Herz zu legen. Und noch schwieriger, nicht nur in euer Herz, sondern an eurem Handeln zu ändern, morgen oder heute Nachmittag. Das liegt nicht dran, was ich hier vorne mache und wie ich hier rumhampel. Also ist das Wichtigste beten. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, vielleicht brauchen wir doch wieder Leute, die oben im Kämmerchen sitzen und beten, während wir hier Gottesdienst feiern. Wenn sie jemand berufen will, kommt er auf mich zu. Aber mir ist es bei der Geschichte wirklich deutlich geworden, ist ja nur der erste Gedanke an der Stelle. Beten ist Chefsache, ja? Ich muss nicht an vorderster Front stehen. Ich muss auch nicht da stehen, wo alle meinen, dass ich stehen müsste oder wo mich jeder sieht. Wichtig ist, dass wir mit Gott im Gespräch sind. Bist du mit Gott im Gespräch bei deinen Herausforderungen? Magst du das zur Chefsache dafür zu beten? Wie sieht es bei dir selber aus? Merkt euch den Gedanken. Wenn ihr nicht mehr mitnehmt, das war der wichtigste für heute, meiner Meinung nach. Obwohl der Knackpunkt der Geschichte erst kommt. Solange Mose seine Hände, Vers 11, mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Also das macht uns nochmal deutlich, es ist Chefsache, dieses Gebet. Also die Geschichte zeigt uns an der Stelle deutlich, egal wie sehr die sich unten am Schlachtfeld ins Zeug gelegt hätten, entscheidend war, was da oben passiert ist. Es macht den Unterschied. Renne ich immer praktisch los oder habe ich Gebetsunterstützung? Und das ist ein Wort, da steckt eine Wahrheit drin. Gebetsunterstützung. Auch wenn ich sie vielleicht nicht sehe, nicht merke. Ich weiß auch nicht, ob die Israeliten Mose gesehen haben oder nur Mose die Israeliten. Keine Ahnung, wie die Situation damals war. Aber jetzt kommt das Spannende in diesem Text. Vers 12. Mit der Zeit wurden Mose die Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. Wow. Guten Morgen, schön, dass ihr hier seid. Orientalische Gebetshaltung. Steht mal auf. Ja, ist ernst gemeint hier, dann schläft keiner ein. Steht mal auf, wenn ihr euch ganz alt fühlt, bleibt sitzen. Gebetshaltung, so, das war die orientalische Gebetshaltung. Wenn ihr mutig seid, bleibt stehen und lasst die Hände oben. Dann merkt ihr mal, wie anstrengend das ist, ja? Also beim Lobpreis macht das mancher. Ich merke dann immer selber, wie die Arme immer schwerer werden. Also ich kann Mose so sehr verstehen. Ja, also wer will, darf gerne stehen bleiben. Das kann sich ja wieder setzen, ich muss ja keinen zwingen, aber bleibt ruhig stehen. Es ist echt anstrengend, wenn man hier die Hände so hält und Gott so anbetet. Also es ist für uns erstmal total befremdlich, Gott so anzubeten. Aber ich weiß nicht, wie es euch ging. Ihr gebt schnell auf. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Als ich bin evangelisch aufgewachsen, evangelisch landeskirchlich, wir beten so. Ja? Jetzt hatte ich Cousinen, die haben so gebetet. Also ich habe die erst mal angeschaut und mir gedacht, warum beten die so? Es war total ungewohnt für mich. Ja? Als ich älter geworden bin, habe ich Charismatiker kennengelernt, die beten wirklich so. Ja, da schaust du erst mal. Also es ist erst mal ein Ausdruck, eine Körperhaltung, wie wir beten. Für orientalische Christen wäre es nie denkbar gewesen, so zu beten, weil das machen die Moslems. Die unterwerfen sich. Es hat auch was. Wir haben vorhin übrigens auch gesungen, wir knien vor dir. Wir haben es alles im Sitzen gesungen. Wir haben auch gesungen, wir stehen vor dir mit Händen oben. Haben vielleicht ein paar gemacht. Also jede Gebetshaltung hat ihren Vorteil und ihren Nachteil, aber es macht was mit dir. Ich merke das gerade und ich habe mir vorgenommen, früh in Knien zu beten, weil ich merke, am Sessel sitzend schweife ich mir ab. Es macht was mit mir, wie ich bete. Und in dem Fall ist es nicht nur die Gebetshaltung, sondern es macht was mit einem ganzen Volk, ob dieser Mose die Arme oben halten kann. Und ihr habt den Versuch ja echt schnell abgebrochen. Jetzt überlegt mal, Mose hat früh angefangen und hat gebetet. Und es steht da, dass er am Abend immer noch gebetet hat. Also kein Wunder, dass ihm die Arme schwer geworden sind. Und wenn ihr versucht, so die ganze Zeit zu beten, alleine, ich glaube, es würde keiner schaffen. Also ich würde, mir tun jetzt wirklich die Arme weh langsam. In der Jungschar spiele ich ab und zu, ich mache ja keine mehr, macht Tobi gerade, habe ich ab und zu dieses Spiel gespielt, wo man ihnen einfach ein Buch gibt und sagt, lass mal den Arm ausgestreckt, wer es länger schafft. Ey, das ist so lustig, nach einer Minute in die Gesichter zu schauen, wie sie dann dastehen. Nein, nicht abstützen. Also, das ist echt gigantisch. Aber überlegt euch das mal. Es war für Mose klar, ich muss beten, sonst verlieren wir hier unten. Aber dein Körper will nicht mehr. Dir tut jeder Muskel weh. Also bei mir nach 3 Kilometer joggen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Nein, ich weiß nicht, wo es genau wäre. Aber wir sind gestern ein Stück mit meinen Kindern gerannt und haben mir gedacht, ich muss mehr joggen. Also ich muss da mehr Ausdauer in mein Leben bringen. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Und Mose wusste, da hängt Leben und Tod dran ab, ob ich hier bete oder nicht. Und das Coole finde ich an der Stelle, er ist ja nicht allein auf den Berg gegangen, sondern er hat 2 Leute mitgenommen. Und die Leute, die muss er nicht mal ansprechen und sagen, ich kann dir nicht helfen. Sondern für die war das klar, die haben gemerkt, die Arme gehen immer mehr runter. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Mose braucht unsere Hilfe. Warum auch immer Mose diese Gebetslast allein tragen muss, das ist einer der Punkte, die ich nicht verstehe an der Geschichte. Die hätten ja in Schichten beten wechseln oder irgendwie, weiß ich nicht. Es war irgendwie klar, übrigens, ich habe ganz vergessen, er hat noch sein Stecken dabei gehalten. Falls euch aufgefallen ist, macht es nicht leichter. Aber zurück zum Eigentlichen. Diese Gebetslast lag auf Mose. Warum auch immer, sie lag auf Mose und sie wussten, sie können ihn nur unterstützen. Und jetzt steht ja keiner mehr, aber ich hätte sonst gesagt, jetzt wäre die Chance, jetzt darf links und rechts jemand einfach mal den Arm halten. Ey, das ist total genial, wenn du weißt, da hebt jetzt jemand einfach meinen Arm. Ich darf mich setzen und ich lege quasi den Arm so mehr oder weniger auf die Schultern der anderen. Wie genial ist dieses Bild, ja? Und dann arbeitet Gott weiter und Mose betet und ringt mit ihm, obwohl die Arme schwer sind und obwohl es nicht leicht ist. Also Gebet ist manchmal Kampf, keine Frage. Aber wir müssen es nicht alleine tun. Wir sind nicht Mose. Und selbst Mose hat Leute mitgenommen, ja? Und so haben sie gebetet, die Hände ausgestreckt, bis die Sonne untergeht und Gott hat Gnade geschenkt und Sieg geschenkt. Aber das Krasse ist, Mose musste im Endeffekt vorausdenken. Er hatte Aaron und Hur, die er mitgenommen hat. Hast du Menschen, die du mitnimmst? Und ich möchte echt Mut machen, such sie nicht erst, wenn die Situation schon schwierig ist. Das unflätige Wort, was mir beinahe rausgerutscht wäre, könnt ihr euch denken, wenn die am Dampfen ist und so, wollte ich sagen. Sondern sucht sie euch vorher. Ich glaube, wir müssen es checken. Wir brauchen Menschen an unserer Seite, wo wir wissen, die beten mit uns und die beten auch ungefragt. Die kommen einfach, wenn sie merken, bei mir ist gerade alles. Die beten mit. Ich möchte euch so Mut machen. Sucht die Leute und sagt es ihnen auch ins Gesicht. Ich bin so dankbar, dass es die gibt, weil ich weiß, du betest für mich. Du betest mit mir. Du lässt mich nicht allein. Und wenn ihr keinen habt, möchte ich euch wirklich bitten, sucht euch jemand. Vielleicht ist es in eurer Kleingruppe, wenn ihr keine habt, kommt zu mir, wir suchen eine. Vielleicht ist es in eurer Kleingruppe, vielleicht ist es in eurer Familie, vielleicht sind es auch die Nachbarn, wäre ja auch genial. Ja, keine Ahnung wer, aber bitte sucht euch jemand. Und sucht euch nicht jemand, wenn ihr die Arme schon sau schwer sind, sondern sucht euch jetzt jemand, wenn die Arme vielleicht ganz leicht sind. Es gibt so Themen, die klammern wir immer gerne aus. Aber sie kommen recht unverhofft. Tod ist ein Punkt. Wenn du 25 bist, es schadet auch nicht mal über deinen Tod nachzudenken und was dann wie sein soll. Ja, der kommt ganz plötzlich und wir wissen nicht, ob heute oder morgen. Herausfordernde Situation, wo jemand mit für uns betet, uns trägt. Wir brauchen es. Sogar Jesus brauchte es. Ja? Eine Stelle noch, Matthäus 26, 28. Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe, bleibt hier und wacht mit mir, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Ja? Er hatte es nötig. Also kein Wunder, wenn du und ich es nötig haben. Hat damals jetzt leider nicht ganz so geklappt wie mit Aaron und Hur, weil die Jünger sind nämlich weggenickt, als sie mitbeten sollten. Also kann uns auch passieren, dann dürfen wir nicht enttäuscht sein, sondern uns zu Gott flüchten und sie vielleicht nochmal kurz wachrütteln, so wie Jesus. Aber selbst Jesus braucht Menschen an seiner Seite und ich sag's dir echt, willst du dir anmaßen, keine zu brauchen? Keine Menschen, die mit dir beten und mit dir im Glauben tragen, die dich ermutigen. Wie gesagt, Kleingruppe ist da ein Stichwort, Hauskreis. Seid dankbar und sagt es den Leuten auch, wenn sie Freunde und Beter für euch sind. Es tut nämlich den anderen auch gut, das einfach zu wissen und zu hören. Auch wenn das eine Sache fürs Geheime oft ist. Wir brauchen diese Menschen. Und so endet der Text mit Vers 13. So konnte Josua das Heer der Amalekiter, und das ist ein kausaler Zusammenhang im Text. Also, weil Mose gebetet hat, konnte Josua das Heer der Amalekiter besiegen. Danach sagte der Herr zu Mose, schreib's zur Erinnerung in einem Buch nieder, was heute geschehen ist und präge Josua die Worte ein. Und ich möchte euch da auch Mut machen, wenn ihr solche Geschichten erlebt, solche krassen, hoffentlich nicht mit Angriffen, dann erzählt sie weiter. Nächste Woche ist wieder Abendmahl und Erzählzeit. Wir brauchen das auch immer wieder voneinander zu hören. Das ist was, was im ersten Teil der Bibel im Alten Testament immer wieder auftaucht. Erzählt euch, was Gott getan hat. Auch wir brauchen das zu hören, was Gott im Leben anderer Menschen tut, weil es uns so gut tut zu merken, wir haben einen Gott, der jetzt noch handelt. Und das ist nicht die einzige Geschichte, wo das in der Bibel so ist. Wer heute Nachmittag Lust hat, nochmal eine ganz ungewöhnliche Geschichte. 2. Chronik 20, Verse 20 bis 30, bin ich in meiner Bibellese vor 3 Tagen drüber gestolpert, habe mir gedacht, ist ja auch ähnlich. Nein, da betet nicht nur einer, da betet zum Schluss ein ganzes Volk und ringt mit Gott, damit Gott handelt. Aber es ist sau bewegend. Und gestern bin ich dann hier auf den Parkplatz gefahren. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Kies schippen und bin unseren Freunden aus dem Wohnwagen draußen begegnet. Also ihr habt es vielleicht schon gemerkt und wer Mittwochs mehr gekriegt, hat es auch schon mitgekriegt. Die Sindis sind gerade wieder etwas aktiver. Mogli ist hier, ein Pastor aus Köln und evangelisiert in Königsbrunn. Und er hat mir gestern eine kurze Szene aus seinem Leben erzählt und ich habe ihn heute früh gebeten, es nochmal zu tun hier. Noch ein bisschen kürzer, wie er gestern erzählt hat, aber komm einfach mal nach vorne. Schön, dass du da bist und ihr für Gott hier was bewegen wollt. Und danke, dass du auch Zeugnis gibst und uns ein Stück teilhaben lässt, was ihr mit Gott erleben musstet. Ein Angriff und ein Kampf. Vielen Dank dir. Geht? Oh, sorry, ich habe vergessen, es anzumachen. Jetzt.
Ich begrüße euch alle in den wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wie ihr gehört habt, mein Name ist Mogli, bin Pastor aus Köln von der Gemeinde Leben und Licht, eine Sinti-Gemeinde, aber nicht nur eine Sinti-Gemeinde, es ist internationale Menschen bei uns in der Gemeinde. Ich habe Bruder Armin gestern gesehen, er hat mich gestern besucht, einmal Hallo gesagt und dann habe ich ihm ein ganz kurzes Zeugnis erzählt von meinem Leben, was bei uns passiert ist. Ich bin auch jung noch, ich bin nicht so alt, aber doch in den jungen Jahren passiert manchmal auch Schicksalsschläge, wo wir manchmal mit dem Kopf gegen die Wand stehen und wissen nicht mehr, wo wir weitergehen müssen. Ich habe 3 Kinder, bin verheiratet und meine Tochter, am 5. Dezember 2019 kam eine Diagnose Leukämie. Und sie war 3,5 Jahre alt gewesen. Und ich halte mich ein bisschen kurz, versuche es ganz kurz zu machen. Und wir sind mit dem Kopf wirklich, standen wir vor der Wand und wussten nicht mehr weiter, was wir machen sollen. Wie ihr wisst, alle Leukämie bedeutet bei manchen sterben, bei manchen ist es eine Verlängerung vom Leben. Und man bekommt dann die Angst als jungen Eltern. Und ich habe Gott gedient schon in dem Jahre und ich habe Gott einfach mein ganzes Leben, mein ganzes Vertrauen in seine Hände geschenkt. Ich habe gesagt, Herr, ich kann meine Tochter diese Leukämie, diese Krankheit nicht wegnehmen. Aber ich kenne einen und sein Name ist Jesus Christus. Er wird heute noch Wunder machen. Die Leukämie, die war da, 100%. Und wir wussten nicht, ob meine Tochter durchkommt oder nicht durchkommt. Aber doch, wir haben uns im Gebet hineingesetzt. Und ich sage heute noch, im Gebet steckt große Kraft, große Gewalt hinter und große Macht hinter. Wir haben angefangen zu beten, wir haben angefangen zu fasten. Und am 17. Januar, das ist ein paar Wochen danach, war die Leukämie weg. Die Ärzte haben gesagt, Herr Reinhard, wir wissen nicht, was das ist. Habe ich gesagt, ich weiß, was es ist. Das ist Jesus Christus. Er hat nicht vor 2000 Jahren Wunder gemacht, er tut es heute immer noch. Und ich möchte die Gemeinde einfach Mut zusprechen. Wie unser Pastor, ich sage unser Pastor, euer Pastor, mein Bruder, wir haben alle ein Ziel und unser Ziel ist der Himmel und da möchten wir alle hineinkommen. Aber ohne Bibel, ohne das Wort Gottes können wir nicht eintreten. Wir müssen uns an das Wort Gottes halten, das Wort Gottes leben und beten ist die große Waffe, was wir machen müssen. Das war mir auf dem Herzen. Ich stehe noch ein paar Tage hier am Wohnwagen und jeder ist herzlich eingeladen. Das Zeugnis dauert zu lange. Aber ich möchte mich nicht selber wundern, also dass ich geschockt bin, dass ich sagen kann, oh Gott, was hat Gott gemacht? Ich weiß, was Gott machen kann. Und ich weiß auch noch, was Gott heute machen kann. Und auch wir hier in die Gemeinde müssen fest drauf dran halten und er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kann unser Weg nehmen, sondern nur Jesus Christus. Der Herr segne euch, Geschwister. Amen.
Vielen Dank dir für dieses kurze Zeugnis. Es war wirklich kurz. Alles gut, vielen Dank dir. Ich hatte ja gebeten kurz. Und der Applaus gehört Gott, weil es ist wirklich so. Es war für euch ein Ringen. Du hast mir erzählt, ihr wart auch 9 Monate in der Klinik, obwohl die Diagnose schnell anders geworden ist, habt ihr euch auf den Weg eingelassen, den auch die Ärzte mit empfohlen haben. Aber es ist ein Ringen, aber mich hat fasziniert, wie er erzählt hat, wie Geschwister, die sie kannten, sofort klar war, wir stellen uns dahinter und wir beten und wir ringen mit Gott, auch in der Ungewissheit, ob der Weg nicht anders ausgeht. Also das müssen wir uns alle verdeutlichen und trotzdem haben wir einen Gott, wo Macht im Gebet liegt und der heute noch handelt. Und ich möchte euch wirklich Mut machen, sprecht ihn drauf an, ob er ein bisschen mehr noch erzählen will. Wobei er hat erzählt, später um 11 ist er dann noch eingeladen, also er düstet dann wahrscheinlich los, aber er ist ja noch eine Woche da. Ich will euch Mut machen, da liegt Macht drinnen. Erzählt euch auch die Kleinigkeiten, die ihr mit Gott erlebt habt. Es ist ja nicht, Gott sei Dank, nicht immer so harte und große Sachen, aber es sind oft kleine Sachen, wo Gott uns beschenkt. Und es ist so ein Geschenk, dass wir nicht allein beten müssen. Und ich hoffe, du betest nicht einsam, sondern gemeinsam, vor allem da, wo es herausfordernd für dich ist. Und ich hoffe auch, dass dir wieder klar geworden ist. Mir ist es klar geworden, ich hoffe nur, ich schaffe es auch praktisch im Leben umzusetzen. Gebet ist Chefsache. Und Gebet ist wichtiger als vieles andere, was wir meinen, dass es wichtig sei. Gott segne euch und schenke euch seine Gedanken. Ich habe noch ein paar Fragen und wenn ihr mit den Fragen nicht klarkommt, betet. Amen. Ah, und ich habe auch ein Handout. Diesmal wieder liegt draußen, wenn euch die Bibelstellen interessieren.